Nie mehr feste Loven, nie mehr Rot und Weiß. Wir haben Karneval. Hey!
Zumindest im Rheinland.
Im Rheinland und anderswo sagt man dann Fasching. Das gute alte Fasching gibt es auch. Das unterstützen wir jetzt nicht so, weil wir echte Rheinländer sind. Aber,
ja, damit können wir überhaupt nichts anfangen.
Nee, mit Fasching, das ist auch einfach ein komisches Wort. Also wenn ihr Karneval feiern wollt, dann feiert Karneval richtig und zwar im Rheinland und sonst nirgendwo. Nee, wir wollen jetzt ja die anderen nicht verschrecken. Also wir freuen uns über alle, die das in irgendeiner Form feiern. Vor allem das Lustige ist ja, ich meine die Mainzer und so, die haben ja trotzdem kölsche Lieder. Habe ich zumindest gehört. Ich habe keine Primärquellen, aber ich habe gehört von jemandem, der auf dem Mainzer Karneval
war. Ich habe keine Primärquellen.
Ja. Genau, da liefen kölsche Lieder und das fand ich sehr amüsant. Habe ich dir eigentlich mal die Story von meinem Vorstellungsgespräch erzählt?
Nein.
Ich habe doch, nein? Was? Okay. Also
beim WDR vorgesprochen hast, oder was?
Nein, nicht beim WDR, als ich bei ProSieben das Vorstellungsgespräch
nein.
hatte.
Nein, nee.
Ja, vom WDR wollen wir nicht reden. Das war doch eine traumatische Erfahrung. Ja. Alle, die zuhören und jemals sich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk beworben haben fürs Volontariat, ich fühle mit euch, Leute, ich fühle mit euch. Es ist einfach nur furchtbar. Und ich habe es auch nicht bekommen. Aber als ich mich bei ProSieben beworben habe, das habe ich bekommen. Und die haben mich doch tatsächlich am Rosenmontag zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
Ah,
weißt
ja,
du das
doch,
nicht mehr?
Das weiß ich doch, das weiß ich noch.
Ja.
Das war
ja.
Schon Todsünde.
Da
ja, ja,
doch,
ja.
Da habe ich doch am Telefon zu der armen Personalerin gesagt, aber das ist doch Rosenmontag. Ja, sie laden eine Rheinländerin am Rosenmontag zum Vorstellungsgespräch ein. War natürlich lustig gemeint, aber es war schon sehr traurig, weil ich dann natürlich nicht nach Köln fahren konnte, sondern nach München fahren musste. Und ich sag mal so, München am Rosenmontag ist so, glaube ich, das Traurigste, was ich je gesehen habe.
München ganz gerne.
Ja, ich liebe München wirklich, aber Karneval kann München nicht. Das ist, ich meine, es ist auch okay, das ist auch nicht deren Feier, ne? Es ist auch vollkommen in Ordnung, aber dann sollte man es auch einfach nicht versuchen, finde ich.
Also, ist das so wir stets bemüht?
Also es ist nicht mal stets bemüht. Es ist wirklich, also es gibt ein paar coole Partys von so Rheinländern, die sich dann zusammentun. Ne?
Ah, da warst
so
du letztes Jahr.
Nee, nicht letztes Jahr, sondern vor ein paar Jahren war ich da.
Ah, ja,
das war
letztes
tatsächlich
Jahr war ja
ganz
Corona.
Cool.
Ey, die letzten zwei Jahre sind so völlig ausgelöscht, so wupp gelöscht.
Ja, das stimmt, ja. Nee, aber das war wirklich traurig, weil ich bin ja dann mit Mama nach München gefahren. Und da war auf dem Marienplatz oder am Stachus, ich weiß gar nicht mehr, war da so eine Bühne aufgebaut. Und da lief dann Lève Marie und dann waren da so drei traurige Hansel, die davor waren und getanzt haben. Lève Marie! Und das war einfach wirklich nur so Mama und ich so, um Gottes Willen, wo sind wir? Hey, meinte
wo
Mama
sind
so.
Wir? Hey, ne, ehrlich, ja, da kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne tatsächlich, also mein Kollege, der kommt auch nicht aus dem Rheinland und der ist mit seinen Jungs früher rübergefahren quasi nach Köln und der hat nie verstanden, das hat er uns erst vor kurzem, ich habe mich weggeschrien, der hat nie verstanden, was da gesungen worden ist und hat dann einfach seine eigenen Lieder daraus gemacht.
Ja, das
so
hast du mir
lustig.
Schon mal erzählt. Ja.
Ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt, oder?
Super geile Zick. Was sagen die da? Aber es soll ja heute jetzt nicht um kölsche Wörter gehen oder um Karneval, aber es geht um etwas, was an Karneval sehr viel stattfindet, nämlich Alkohol. Wie ihr schon am Titel lesen konntet, wir sprechen heute darüber, was passiert, wenn Frauen in der Schwangerschaft trinken. Und das war wieder mal ein Thema, was dir, Sarah, sehr am Herzen lag.
Ja. Also das ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich sage das jedes Mal, das ist ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt.
Aber dir liegt das, halt sehr viel am Herzen.
Mir liegt wirklich, diese Themen liegen mir, also fast alle am Herzen, aber FASD ist tatsächlich eins, was im Laufe der Jahre meiner Arbeit immer mehr in den Vordergrund gerückt ist tatsächlich. Das hatte ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm und vielleicht liegt es mir auch so am Herzen, weil ich beziehungsweise meine Tochter, meine Große, auch nach dem Wissen, was ich jetzt habe, mehr Glück als Verstand hat, dass sie nicht darunter leiden muss.
Du hast es ja gerade schon gesagt, FASD, darum soll es bei uns heute gehen. Und zwar, das ist das fetale Alkoholsyndrom. Also das ist quasi die Diagnostik dazu. Das ist quasi das, was Kinder bekommen können, wenn die Mütter in der Schwangerschaft trinken. Es ist ein sehr, sehr hartes Thema. Auch in der Vorbereitung hat mich das sehr beschäftigt. Und ich hoffe, wir können dem Thema heute gerecht werden, weil ja, es wirklich sehr viel größer ist, als ich auch zuerst gedacht hatte, tatsächlich.
Echt? Okay.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Willst du denn zu Beginn wieder einen deiner Fälle erzählen?
Ja, sehr gerne. Und zwar eigentlich einen brandaktuellen Fall, einen Fall, ich glaube, deswegen ist mir das jetzt auch nochmal mit Karneval und dem Fall nochmal so präsent und deswegen brennt es mir so auf den Nägeln, darüber heute zu sprechen. Ich habe nämlich nach 5 Jahren hartem Kampf mit einer Pflegefamilie letzte Woche oder diese Woche den großen Erfolg feiern dürfen, dass wir eine FASD-Volldiagnose für ein Pflegekind bekommen haben. Und seit 5 Jahren kämpfen wir dafür und ja, das war ein ganz, ganz großer Erfolg.
Und das bedeutet quasi, dass es nicht so leicht ist, eine Diagnose zu bekommen. Darüber wollen wir aber später noch sprechen, was auch die Diagnostik angeht. Denn auch dieses Syndrom ist eines von den vielen, was nicht so leicht erkennbar ist, was ganz viele verschiedene Merkmale und Symptome hat. Und was dadurch auch so schwierig zu diagnostizieren ist. Und auch das, was du eben vor der Folge schon gesagt hast, Sarah, man sieht es den Kindern oder den Menschen, die das haben, nicht unbedingt an. Das ist ja häufig bei psychischen Erkrankungen so, aber hier eben ganz extrem. Ich habe über das FASD gelesen und das hat mich sehr schockiert, dass es die häufigste nicht genetisch bedingte Behinderung in Deutschland ist.
Das ist korrekt,
und das meinte ich, eben damit, dass ich das unterschätzt habe, denn das hätte ich niemals gedacht. Also ich dachte wirklich, dass das seltener vorkommt. Und das hat mich ziemlich schockiert.
Ich kann noch einen draufsetzen. Es ist nämlich in der Regel so, also statistisch gesehen trinken eher besser situierte Frauen Alkohol in der Schwangerschaft. Nicht, also die Gesellschaft denkt, dass man dafür richtig saufen müsste und sich besaufen müsste. Aber es ist auch der kleine Schluck Sekt an Silvester oder das Anstoßen beim Geburtstag, das machen tatsächlich statistisch gesehen eher besser situierte Frauen und das kann aber auch schon zu einem fetalen Alkoholsyndrom führen.
Ja, das habe ich nämlich auch gelesen und das ist das zweite Schockierende, was ich dazu gelesen habe. Also erstmal, dass die Promillenanzahl von der Mutter 1:1 auf das Kind übertragen wird.
Ja, genau.
Also wenn die Mutter eine Promille hat, hat das Kind auch ein Promille Alkohol. Da habe ich jetzt irgendwie auch in meinem naiven Denken gedacht, dass das durch die Leber der Mutter irgendwie verarbeitet wird und dann nur noch ein Bruchteil beim Ungeborenen ankommt. Aber das ist ja natürlich nicht so.
Es gibt ja tatsächlich so eine Plazentaschranke. Ne? Die Plazentaschranke, das ist ein Wunderwerk von Mutter Natur mal wieder, die verhindert, dass gewisse Schadstoffe rüberwandern zum Kind. Aber dieses Zellgift, gleich Alkohol, das kann dadurch trotzdem passieren. Das ist eben so das Schlimme daran. 1:1. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass der Alkoholabbau beim Kind super verzögert ist. Das Kind ist viel länger in Anführungszeichen besoffen als die Mutter, weil die Leber natürlich noch nicht voll ausgereift ist.
Ja, das habe ich nämlich auch gelesen, dass das Kind es eben nicht abbauen kann und dass das Kind ab einer Promille von 0,5 bewusstlos wird im Mutterleib. Und das hat mich so schockiert, weil 0,5... Also ich meine, wenn wir jetzt alle mal irgendwie ernst mit uns selbst sind, 0,5, das ist ein Bier.
Da kannst du noch Auto fahren. Ja.
Genau, 0,5 ist die Promille, wo du noch Auto fahren kannst, wo die allermeisten von sich selbst sagen würden, ach, da merke ich gar nichts, aber das ist ja überhaupt nichts. Und dass das schon so eine krasse Auswirkung hat, also mir war klar, dass Alkohol einen sehr hohen Einfluss hat auf das Kind, aber dass das Kind dadurch bewusstlos wird, also fand ich alles höchst schockierend und deswegen bin ich froh, dass wir die Folge machen, weil ich es echt, also ich, wie gesagt, weil ich das Thema echt ein bisschen unterschätzt habe. Von daher, lass uns gerne loslegen. Du hast ja eben schon gesagt, Alkohol ist ein Zellgift, ein Nervengift und das macht es auch so gefährlich. Alkohol ist tatsächlich die gefährlichste Droge für Ungeborene. Die Zellen, die sich im Hirn, im Baby neu formen, werden durch den Alkohol irreparabel zerstört. Und wenn das passiert, dann hat das Kind ein Leben lang was davon.
Exakt. Da sind wir nämlich genau beim Thema. Da bist du ja jetzt richtig im Expertenwissen.
Ja, nee, also wirklich, ich war, weil mich das so... Also ich bereite mich ja sonst auch immer auf die Folgen vor, aber ich bin in dem Thema echt so ein bisschen versunken. Ich habe mir so viele Sachen darüber angeguckt, weil ich das wirklich, ja, ich sag's nochmal, einfach unterschätzt habe. Ich sag's, wie es ist.
Also Zahlen, ne, jährlich circa 10.000 bis 12.000 Babys werden mit FASD geboren. FASD ist eine Spektrumsstörung, das ist auch ganz wichtig, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück, was das genau bedeutet, Spektrumsstörung. Und nur in Anführungszeichen 2000 Babys weisen den höchsten Schweregrad der Schädigung auf.
Was trotzdem noch viel zu viel ist.
Was, ja, natürlich, was 2000 Babys zu viel sind. Aber ich finde, dass diese 8000, das sind die, wo man mal ein Schlückchen getrunken hat und die in der Spektrumstörung, Spektrum ist von A bis Z, kann das alles Mögliche sein, die können alle möglichen Verhaltensauffälligkeiten haben, die wir gleich noch besprechen werden. Die können aber auch nur ein oder zwei von den Verhaltensauffälligkeiten haben und haben trotzdem die gleiche Diagnose. Das ist halt dieses große Spektrum, was das bedient. Und diese 8000, das kann halt jeder sein. Das kannst du sein, das kann ich sein. Das kann jeder sein, der irgendwie nicht weiß, sein Leben lang, warum er diese Einschränkungen hat, weil seine Mutter nie gesagt hat, dass sie trinkt oder es selber nicht so gesehen hat, dass dieser Schluck das eventuell auslösen könnte. Oder, das ist nämlich eine ganz große Ziffer, das Kind adoptiert worden ist.
Ja, das habe ich, das mit den Adoptiv- oder Pflegeeltern habe ich eben auch ziemlich häufig gesehen, als ich mir ein paar Beiträge und Artikel dazu durchgelesen habe, dass Kinder adoptiert wurden oder eben in Pflegefamilien gekommen sind. Und die neuen Eltern sozusagen total überfordert waren und überhaupt nicht wussten, was ist denn mit dem Kind los und an sich selbst gezweifelt haben und dann in der Schule es immer schlimmer wurde und mit den Lehrern und dass alle ganz lange nicht wussten, was denn los ist. Und da gibt es mit Sicherheit so eine krass hohe Dunkelziffer, die nie herausgefunden haben, was das, was das Problem war.
Ja, weil das oft Fehldiagnosen sind. Und man brauchte bis Anfang 2022 brauchte man noch die absolute Gewissheit von der leiblichen Mutter, dass sie Alkohol getrunken hat. Die musste das zugeben, um ein Vollbild bekommen zu können. Eine Volldiagnose.
Echt?
Und das ist seitdem, 2022 ist das nicht mehr so, da wurde das irgendwie abgeschafft. Und dann habe ich alle, die auf Verdacht stehen bei mir, habe ich dann alle nochmal zur Diagnostik geschickt.
Und was war so die Quote?
Ja, das ist noch dabei, ne? Also Wartezeiten und es ist noch dabei. Aber wie gesagt, einen großen Erfolg konnten wir ja schon erzielen. Das habe ich ja am Anfang mit dem Fallbeispiel gesagt. Das ist nämlich auch ein Junge, der in der Pflegefamilie wohnt. Die Pflegeeltern haben schon 3 Kinder und er kam dazu. Und irgendwie trotz völliger Verwahrlosung haben sie ganz, ganz viel richtig gut mit dem noch hingekriegt. Und irgendwann war dann halt Ende im Gelände, weil die Kinder ihn genauso erzogen haben wie die anderen 3 Kinder. Und dann musste ich irgendwann helfen. Und ich habe dann relativ schnell gedacht, das kann doch nicht sein, das ist doch FASD. Das stand mal im Raum, wurde aber nie bestätigt, wegen dieser kleinen Sache, dass die leibliche Mutter das dementiert hat und es auch wenig Informationen von der Schwangerschaft, von der Geburt und auch Fotos von dem kleinen Kind oder Babyalter gab, wo man das hätte gut nachweisen können.
Auch eine erschreckende Zahl, die ich dazu gelesen habe, dass 80% der Menschen, die an FASD leiden, niemals alleine leben können. Und ich finde das, ich sag's jetzt nochmal, ist wieder so erschreckend, weil das auch dieses Ausmaß einfach zeigt. Also du hast ja eben gesagt, es ist eine Spektrumsstörung, aber das Spektrum kann halt eben auch dahin gehen, dass die Menschen ihr Leben lang so stark eingeschränkt sind, dass sie kein normales Leben führen können. Und das alles nur in Anführungszeichen, ne, weil die Mutter in der Schwangerschaft sich ein paar Bierchen genehmigt hat oder was auch immer. Also das finde ich schon, also diesen Zusammenhang zwischen die ersten 9 Monate im Bauch, die Mutter trinkt ein bisschen was, zu ein Leben lang beeinträchtigt. Also da merkt man, die Schwangerschaft ist sowas von essentiell wichtig für die Entwicklung. Das ist echt krass.
Das werden wir noch in anderen Folgen hören, wie wichtig die Schwangerschaft für ganz, ganz viele andere Sachen auch noch ist. Aber du hast vollkommen recht. Ich möchte aber hier nochmal ganz klar sagen, du hast hier gerade von ein paar Bierchen gesprochen. Das ist der Sekt zum falschen Moment der Entwicklung des Kindes, der das führen kann. Ich kenne Fälle, wo es wirklich auch schwierig war, diese Diagnose zu stellen, weil es oft auch mit einem gewissen Schamempfinden natürlich zusammenhängt, auch von der Seite der Ärzte. Also wenn da zwei sehr gut situierte Menschen vor dir sitzen, die sehr intelligent sind und sich gut ausdrücken können und du den Verdacht hast, Mist, das könnte aber alles zu FASD passen, dann ist es häufig so, dass die lieber vermeiden, das zu sagen, weil das ja sehr schambehaftet ist, kann es sein, dass sie getrunken haben. Und dann eher zu anderen Diagnosen neigen, wie ADHS, was wir ja auch schon besprochen haben, was auch eng damit zusammenhängt mit der mit FASD. In Form von den ähnlichen Symptomatiken und dass das Medikament gleich gut wirken kann. Und das hatte ich auch schon eine Situation mit einer Mutter, wo ich dachte, verflixt nochmal, das passt alles so gut, aber boah, das kannst du doch jetzt nicht fragen. Und ich habe wirklich wochenlang versucht, eine gute Basis zu bekommen oder einen guten Vorwand. Ich weiß nicht, wie ich das benennen kann. Ich wollte nicht einfach mit der Tür ins Haus platzen. Ich wollte da super respektvoll mit umgehen. Und es ist mir super schwer gefallen, obwohl ich jeder, der mich kennt und auch mich fachlich kennt in der Arbeit, weiß, dass ich sofort sage, was ich meine. Und dass das eigentlich auch immer ganz in Ordnung war bisher, denke ich. Zumindest für die meisten. Und das ist mir super schwer gefallen. Und dann habe ich halt versucht, das andersrum zu benennen, zu sagen, wussten Sie, dass so etwas auch nur von einem Schluck sein kann? Und dann, weil sie vorher immer gesagt hat, das ist eine Unmöglichkeit und ich habe nicht gesoffen und ich würde sowas meinem Kind nie antun. Und dann habe ich einfach ein bisschen geschwindelt und habe gesagt, boah, krass, ich habe gelesen, das ist jetzt wohl ganz neu und das stimmt tatsächlich, das werde ich auch nie wieder vergessen, zwischen der 3. und 10. Schwangerschaftswoche wirkt Alkohol am massivsten auf die Entwicklung ein, weil in dieser Zeit alle wichtigen Zellstrukturen geschaffen werden. Das ist das, was der Wohler Volksmund sagt, entweder es überlebt und ist gesund oder es geht ab. Und ganz am Anfang habe ich ja gesagt, ich bin so dankbar dafür, dass meine Tochter das nicht hat, weil als ich nicht wusste, dass ich schwanger war, habe ich Alkohol getrunken. Und das haben bestimmt viele, viele andere Frauen, die das jetzt hören, auch getan. Und das war eigentlich nur ein Scheißglück, dass das nicht meiner Tochter zu Lasten gefallen ist. Weil es gibt auch solche Fälle, das habe ich auch schon erlebt, dieses Kind hat alles abbekommen, was es überhaupt nur gibt im Mutterleib und dieses Kind hat gar nichts. Es ist überhaupt nicht zu erklären. Medizinisch ist das nicht zu erklären, warum dieses Kind nichts hat, außer eine Bindungsstörung oder ne, sowas. Aber das ist halt nicht aus dem Mutterleib quasi krank herausgekommen. Und bei manchen reicht halt schon ein Schluck Alkohol, Sekt, was auch immer, Bier, Wein, Hugo, ich weiß es nicht. Ne? Also das möchte ich schon sagen, du sagst von ein paar Bier, es kann nur der Schluck sein. Ich habe eine Skizze, das werden wir euch mit Sicherheit auch noch aufschreiben, von einer, ich glaube, das ist in Köln. Ich arbeite viel mit denen zusammen, die, das ist das Fachzentrum für Pflegekinder mit FASD in Köln. Die haben eine Website und da kann man draufklicken und da sieht man einen Button, da steht drauf, wie Alkohol wirkt. Und die haben eine Skizze, die ich auch allen immer, meinen Müttern, meinen werdenden Müttern, meinen Teenie, allen immer wieder schicke und zeige. Die zeigen halt von der 3. Woche bis zum Ende, was sich immer entwickelt. Und wo Alkohol quasi in der Wirkung Schaden anrichten könnte. Die können ja auch organische Schäden machen. Und das ist einfach durchgehend. Durchgehend. Ab der 3. Woche an.
Deswegen sind ja auch dann die Symptome bei dem geborenen Kind dann so unterschiedlich, weil je nachdem, was halt dann im Mutterleib geschädigt wurde. Also je nachdem, was zu dem Zeitpunkt in Entwicklung war, ist dann halt später geschädigt.
Genau, deswegen ist es eine Spektrumstörung. Exakt, genau. Mhm. Das ist halt einfach der Punkt, warum manche das haben und andere nicht. Warum einige das haben und andere nicht. Wenn das jetzt, und da geht halt die Gesellschaft oft von auf, ach, die ist Alkoholikerin. Die säuft jeden Tag. Ja, dann hat man ein Vollbild mit allem, was da Furchtbares daraus resultieren kann. Aber das ist halt leider nicht so. Und die Gesellschaft muss lernen, umzudenken. Weißt du, wie viele Gynäkologen es gibt, die das auch sagen? Mein Gynäkologe hat mir in meiner Schwangerschaft gesagt, so ein kleiner 5 Zentiliter, hat er gesagt, Sekt Silvester beim Anstoßen würde meinem Kind nicht schaden. Gott sei Dank habe ich gesagt, entweder ganz oder ja nicht. Mit sowas brauchen die mir nicht zu kommen. Deswegen habe ich es gelassen. Sonst hätte ich das getrunken.
Ja, also deswegen war ich auch so schockiert nochmal, weil das ist ja wirklich eigentlich wie so das Allgemeinwissen. So, ja, ein Schlückchen hier, mein Gott, ne, das schadet halt nicht. Ja, was soll da schon schief gehen, so nach dem Motto, ne? Vor allem nochmal 0,5 Promille ist ja auch wirklich nicht viel. Mit 0,5 Promille darf man, wie gesagt, noch Auto fahren. Die meisten spüren bei 0,5 Promille gar nichts. Und dann geht man auch davon aus, ja, gut, was soll da schon passieren? Also das ist ja, man unterschätzt Alkohol einfach generell. Also ich meine, da werden wir bestimmt auch nochmal wann anders drüber sprechen, was Alkohol eigentlich für eine krasse Droge ist und wie verherrlicht das ist bei uns in der Gesellschaft. Mhm. Und was für eine Auswirkung Alkohol generell auch hat. Also nur weil es bei uns legal ist, heißt es ja nicht, dass es keine krasse Droge ist. Also Alkohol richtet sehr, sehr viel Schaden an und hier sieht man es halt einfach mal wieder, was es für krassen Schaden anrichten kann. Denn nochmal, Alkohol ist ein Nervengift, das ist ein Zellgift. Und im Mutterleib richtet es eben genau das an. Es zerstört die Zellen, die sich gerade versuchen zu formen. Und wenn das dann im Gehirn eben die bestimmten Zentren für XY sind, dann ist der Teil halt eben zerstört.
Exakt. Und deswegen ist es super schwierig, das nachzuweisen, super schwierig zu diagnostizieren und vor allen Dingen diese Pflegefamilien oder auch adoptierte Kinder, da gibt es kein Wissen über die Schwangerschaft oder auch kein Wissen über die Mutter. Und das habe ich schon erlebt, hat ganz viel Leid auch hervorgerufen, weil das sind dann manchmal Fälle, wo die Kinder vom Kreißsaal quasi zu den Pflegefamilien oder auch zu den Adoptionsfamilien gegeben worden sind. Und die haben dann keinen Kontakt mehr und auch kein Wissen darüber. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Komponente, das klare Wissen darüber, dass die Mutter getrunken hat, dass das raus, also nicht ganz rausgeht, sondern eher weniger Gewicht bekommt und andere Sachen mehr Gewicht bekommen. Das hat mich super gefreut. Manchmal kommen Pflegekinder auch erst mit 4, 5, jetzt bei dem einen Fall, den ich eben genannt habe. Der Junge kam erst mit 4 Jahren zu der Familie. Die hatten so gut wie gar keine Babyfotos. Und bevor die Diagnostik angelaufen ist, hat die Mutter mir die Fotos gezeigt. Dann habe ich gesagt, das nicht, da sieht man nichts. Ja, das würde ich mitnehmen, das könnte es auch sein, die auf gar keinen Fall. Das haben wir richtig aussortiert, weil es hier wirklich auch um richtig krasse Fördermöglichkeiten geht.
Das Ding ist ja auch, wenn du diese Diagnose bekommst, dass dein Kind an FASD leidet, muss es auch unfassbar schwer sein für die Mütter, weil es einfach zu 100% an dem lag, was die Mutter getan hat. Auch wenn sie es nicht wussten und nicht aufgeklärt waren, aber ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Es hatte keine äußerlichen Faktoren, es hatte keine andere Ursache, sondern es lag zu 100% an dem Alkohol, den du getrunken hast. Und das muss ja so eine krasse Diagnose sein.
Auf jeden Fall. Ich denke ganz oft daran, wenn ich mit Familien arbeite, dass ich einfach nur Glück hatte mit meiner Tochter. Das kann ich nur immer wieder betonen und ich sage das auch ganz offen und ohne Scham, weil ich es nicht wusste und weil ich nicht möchte, dass irgendjemand den gleichen Fehler macht und vielleicht dadurch Pech hat. Weil ich habe nichts anders gemacht als ganz viele andere Frauen und wir hatten einfach extremes Glück dadurch. Und ich habe vor ein paar Wochen noch mit Freunden darüber gesprochen und die waren auch noch der Ansicht, ja, aber am Anfang macht das doch nichts. Dann habe ich gesagt, doch, ja, nee, das sagt man doch immer so. Ja, aber das ist kein fundiertes Wissen. Wer sagt das denn? Und ich würde mich sehr freuen, wenn es verschiedene Gynäkologen gibt, die einfach da auch mehr up to date sind und da mehr aufklären und das nicht so verherrlichen oder so verharmlosen. deswegen ist die Dunkelziffer auch bei unserer Generation, unserer Eltern extremst hoch.
Mm.
Weil das gab's da noch nicht.
Ja, damals haben die ja auch noch geraucht in der Schwangerschaft und alles.
Ja gut, das machen die heute auch teilweise noch.
Nein, nein, aber ich meine, damals war das halt gar kein Thema.
Ja, ja, das meinst du, ja.
Also wenn du jetzt eine Schwangere siehst, die raucht, das ist ja, wie gesagt, auch irgendwie, ja, common knowledge, dass das halt, dass man das nicht machen sollte. Aber früher war das ja, was wusste man das ja gar nicht. Es war so, ach, da wurde doch Zigarette sogar noch überall Werbung für Zigaretten gemacht und alles. Also, ja, das war eine ganz andere Zeit, ja klar. Wir haben jetzt schon sehr lange darüber gesprochen, dass es eine Spektrumsstörung ist und wie schlimm das werden kann und so weiter und so fort. Dann lass uns doch direkt mal da reingehen. Wie kann man denn feststellen, ob jemand an FASD leidet oder nicht?
Es gibt seit 2016 so eine Leitlinie, die unterstützt von dem Bundesministerium für Gesundheit entwickelt worden ist. Die heißt Think Kids Don't Drink, Stop FASD. Und ich habe mir die mal durchgelesen. Die ist kurz, 95 Seiten lang einfach. Und die lange Version ist 221 Seiten. Also, ja, genau. Richtig, richtig ausführlich. Aber da wurde nochmal alles haarklein beschrieben. Sehr trocken teilweise, aber trotzdem interessant. Und daraus resultierend gibt es Diagnostikkriterien. Das sind drei große Unterpunkte. Einmal mindestens eine Wachstumsauffälligkeit. Also entweder niedriges Geburtsgewicht oder jetziges Körpergewicht. Dann verringerte Geburtskörperlänge oder ein niedriger BMI. Und du siehst schon, es geht um das Geburtsgewicht und um die Geburtsmaße, weil es sein kann, dass die körperlichen Symptome vor allen Dingen sich mit dem Alter rauswachsen, diese typischen körperlichen Merkmale, auf die wir jetzt gleich auch nochmal eingehen werden im nächsten Punkt, und die psychischen Sachen, die Verhaltensstörungen im heranwachsenden Alter immer deutlicher werden.
Okay, verstehe.
Also, eine Wachstumsauffälligkeit sollte drin sein, dann mindestens drei Auffälligkeiten von FASD im Gesicht. Also, schmale Oberlippe ist da häufig, fehlende oder wenig ausgeprägte Furche zwischen Nase und Mund. Wenn ihr mal so ein, das googelt, FASD-Gesicht, wenn ihr so ein Gesicht seht, das ist ein Vollgesicht. Also so sieht das quasi im Lehrbuch aus. So sehen meistens nicht die Menschen aus, weil es sich irgendwann verwächst. Und deswegen ist es im Erwachsenenalter oder im Jugendalter super schwierig, diese körperlichen Merkmale überhaupt zu sehen. Deswegen sind Babyfotos, Kleinkinderfotos super wichtig für die Diagnostik. Immer.
Mhm.
Dann eine kurze Lidspalte oder so eine Hautfalte an den Augenwinkeln und ein flacher Nasenrücken, eine kurze Nase. Das sind so die im Gesicht auffälligen. Dann haben die manchmal noch Anomalien an den Ohren, dass die Ohren vielleicht ein bisschen kleiner sind oder ein bisschen tiefer sind. Das ist auch noch so ein Ding. Dann gibt es noch den nächsten Punkt, mindestens eine Auffälligkeit des zentralen Nervensystems. Und das ist quasi das, was für mich in meiner Arbeit wichtig ist. Das heißt, Intelligenzminderung, Beeinträchtigung der Sprache, Beeinträchtigung der Feinmotorik, verringerte Impulskontrolle, Aufmerksamkeitsstörung. Da sind wir eher im Bereich ADHS, wenn ihr die Folge vorher gehört habt. Lern- und Merkfähigkeitsproblematiken. Sie sind eher gefährdet, an Epilepsie zu leiden. Und sie haben Probleme mit der räumlichen und visuellen Wahrnehmung. Und dann kommt der letzte Punkt. Ah nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch einen vergessen. Das ist nämlich auch noch wichtig für die Diagnostik. Die haben einen Mikrozephalus, also einen zu kleinen Kopf für deren Alter.
Mhm.
Und dann kommt halt der letzte Punkt, Alkoholkonsum der Mutter. Der ist entweder bestätigt, also manche wissen ja auch, ja, die hat auf jeden Fall getrunken, oder die Mutter sagt selber, Schimpf und Schande, ich habe getrunken. Und wenn das eben nicht bekannt ist, dann reicht auch der Verdacht auf das Alkoholtrinken in der Schwangerschaft.
Mhm.
Das sind die drei großen, also das sind so die Sachen, wo alle Kinder- und Jugendpsychiater sich das genau angucken und darauf bauen dann weitere Tests bezüglich der Diagnostik auf.
Das heißt, wenn man jetzt einen Test machen möchte, was du ja jetzt auch mit ganz vielen Familien oder mit ganz vielen Kindern gemacht hast, danach gehen quasi die Ärzte, wenn sie eine Diagnose durchführen.
Genau, das sind immer, die gucken immer nach diesen Kriterien, mindestens eine Auffälligkeit hier, mindestens drei Auffälligkeiten hier und dann mindestens eine Auffälligkeit des zentralen Nervensystems. Und da geht ja ganz viel im Verhalten und das ist das, wo ich dann meistens mit beiwirke, ob das tatsächlich so ist, ob wie ich das sehe. Also nochmal zum Verständnis, dieses FASD ist dieser große Komplex, den man nennt für das fetale Alkoholsyndrom die Spektrumstörung. Dann gibt es dieses FAS, das ist dieses Vollbild, wo quasi alles mit dabei ist. Dann gibt es noch die zwei Untergruppen, PFAS, das ist partielles fetales Alkoholsyndrom. Das unterscheidet sich vom FAS insofern, als dass es keine Wachstumsstörungen vorliegen. Also die Kinder und Jugendliche, die davon betroffen sind, haben genau die gleichen Gesichtszüge, die für das FAS typisch sind. Die haben Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems und die Vermutung liegt nahe, dass die Mutter Alkohol in der Schwangerschaft getrunken hat. So. Da ist nur der Unterschied, dass diese Wachstumsstörungen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, dass die nicht da sind. Weder bei der Geburt noch jetzt.
Mhm.
Dann gibt es das ARND. Frag mich nicht, was das bedeutet. Da geht es darum, dass die alkoholbedingten entwicklungsneurologischen Störungen im Vordergrund stehen. Also nicht diese körperlichen Sachen und auch nicht die, die im Gesicht zu sehen sind. Das sind lediglich die Auffälligkeiten im zentralen Nervensystem und der Verdacht, dass die Mutter getrunken hat. Aber diese Unterdiagnose habe ich persönlich jetzt noch nie erlebt. Also das habe ich, damit bin ich noch nicht in Berührung gekommen.
Ich habe es gerade mal fix gegoogelt. ARND steht für Alcohol-Related Neurodevelopment Disorder. Also eine Neuroentwicklungsstörung, die mit Alkohol zusammenhängt.
Okay, genau. Okay. Ja,
siehst du. Wissen wir das auch.
Wissen wir das auch?
Der Vollständigkeit halber.
Sehr schön. Das Schwierige an der Diagnostizierung ist, dass häufig auch noch andere mögliche Diagnosen damit reinspielen. Und das macht es einfach so schwierig, dann genau die Symptome rauszufinden, die dann zu dem FAS passen.
Ich habe das Gefühl, das haben wir in fast jeder Folge, dass die Diagnose so schwierig ist. Und das ist es mit Sicherheit auch. Und das macht es auch irgendwie so spannend. Aber
gleichzeitig auch so schwierig, ja.
Ja, gleichzeitig auch so schwierig. Und ich kann mir echt vorstellen, dass, ich meine, bei den Ärzten, wenn du dann da beim Arzt sitzt und du hast ja eben gesagt, ja, es muss mindestens eins von bla bla bla, es muss mindestens zwei von bla bla bla. Ja, was, wenn es überall stimmt und beim einen Diagnosefeld ist es dann halt, ist vorgegeben, es müssen mindestens drei sein und es liegen halt nur zwei vor. Ja, bedeutet das jetzt, dass das Kind das auf keinen Fall hat oder hat es das dann nur ein bisschen? Und was fängt man dann an mit so einer Diagnose? Also ich meine, das Kind muss ja dann trotzdem damit klarkommen. Also
ja, total. Oft sage ich auch, ist doch kackegal, wie das Pferd heißt. Es ist total egal. Lass es uns das die Gigi-Gaga-Gugu-Symptomatik nennen. Wir müssen sowieso mit den Symptomen und mit den Verhaltensauffälligkeiten lernen zu leben. Aber es ist tatsächlich so, Mimi, dass eine Diagnose von FASD wirklich Erleichterung bringt. Für die Betroffenen selbst, wie auch für das soziale Umfeld, weil dann sofort so eine Megalast, das habe ich auch schon echt ein paar Mal erlebt, dass die dann so abgeht, so, ach, der hat eine Behinderung. Der kann nichts dafür. Das wird sofort abgespalten von der Persönlichkeit. Vorher habe ich gehört, das macht der doch extra. Das ist doch nicht normal. Ne? Die will mich nur ärgern oder die wird jetzt pubertär. Und dann wird das sofort anerkannt von, ah, okay, die können nicht anders. Und es liegt auch nicht an uns. Wir haben nicht in unserer Erziehung versagt, sondern es war gar nicht machbar. Das hat einen unheimlich beruhigenden Effekt auf das System, meiner Meinung nach.
Du hast ja gerade schon gesagt, ah, okay, dann denkt man halt, der kann da nichts für, der ist so, wie er ist. Wie sind denn Kinder mit FASD? Also, wie verhalten die sich? Was können die vielleicht nicht, was andere können? Also, wie äußert sich das FASD jetzt abgesehen von diesen Diagnostikmerkmalen, die wir gerade hatten, sondern im Verhalten und im Miteinander und im sozialen Umfeld?
Also es gibt ein ganz tolles Video bei YouTube, Max und das fetale Alkoholsyndrom. Das sind irgendwie so 6 oder 9 Minuten. Das habe ich schon einigen meiner Familien gezeigt. Und es gibt auch tolle Bücher dazu. Also ich werde auch mal ein paar zusammenstellen und die dann hochladen. damit ihr auch ein paar gute Materialien zur Hand habt, wenn euch das interessiert. Also es gibt ein paar wirklich prägnante Bereiche, wo die Menschen mit FASD Probleme haben. Und das Schwierige ist nicht nur, dass man es ihnen auch nicht ansieht, dass sie wirklich eine Einschränkung haben, sondern sie wirken oft sehr redegewandt und eloquent.
Mhm.
Aber sie verstehen oft nicht den Kontext. Das ist mir echt ein paar Mal aufgefallen. Ich habe eine 17-Jährige, fast 18-Jährige, die habe ich jetzt seit 2 Jahren. Und am Anfang hatte die Diagnose noch nicht. Und dann hat die Mutter immer gesagt, die versteht das nicht. Sie müssen ganz, ganz langsam mit ihr reden und am besten auch nur kurze Sätze. Die versteht das nicht. Da habe ich am Anfang gedacht, die Mutter hält die für Gaga. Die hat mit mir ganz normal geredet. Nur war es tatsächlich so, dass sie entweder gar nichts ihrer Mutter wiedergeben konnte von dem, was wir besprochen hatten, oder es ganz falsch wiedergegeben hat oder es vergessen hatte.
Das mit dem Vergessen habe ich auch gesehen. Das fand ich auch krass. Ich habe auch eine Doku gesehen über ein Kind, was FASD hat. Mhm. Und das meinte halt, ja, es kann halt, es ist super interessiert an Mathe und so weiter. Aber es kann halt sein, dass es von heute auf morgen das einmal eins vergisst.
Ja, genau.
So.
Genau.
Und das fand ich auch so erschreckend. Also auch wie frustrierend muss das sein. Och.
Also das ist dieses Problem mit dem Kurzzeitgedächtnis. Und Erwachsene haben oft so das sogenannte Durchflussphänomen. Das sind Informationen, die gespeichert werden. Und die werden dann wieder gelöscht. Irgendwann. Und kommen dann irgendwann auf einmal total unkontrolliert wieder.
Mhm.
Es kann also sein, dass die dann irgendwie vergessen haben, weiß ich nicht, dann und dann ist der Termin oder das und das haben wir besprochen. Und dann irgendwie 3 Wochen später, also es ist auch gar nicht, es hat überhaupt gar kein Muster, kommt auf einmal die Information wieder, wo sie überhaupt nicht gebraucht wird.
Mhm.
Also das ist einmal das Problem. Dann haben Kinder mit FAS super Probleme, Gefahren einzuschätzen. Die kommen halt überhaupt, also die können das nicht. Die sind total unerschrocken. Die sind super mutig, die klettern auf den höchsten Baum und machen sich überhaupt gar keine Gedanken, wie die Konsequenzen davon sein können.
Weil sie das eben nicht einschätzen können.
Weil sie das nicht einschätzen können. Ja, das sind Probleme mit Ursache-Wirkung-Relation und so einer gewissen Impulskontrolle.
Mhm.
Also dieses aus Erfahrungen lernen und Konsequenzen erfassen zu können, das ist super, super schwierig für die. Und da Ursache-Wirkung oft auch eng verknüpft mit der Impulskontrolle ist, gibt es da natürlich auch manchmal Probleme.
Mm.
Die haben kein Gefühl für Konsequenz. Die verstehen manchmal nicht, 1 + 1 = 2. Also das muss dann die Konsequenz sein. Wenn du klaust, dann darfst du da nicht mehr hin oder dann hast du Stubenarrest oder was auch immer. Das können ja dann Kinder, die daran nicht leiden oder Erwachsene können irgendwann sich das dann erschließen. Ah, das sollte ich besser nicht tun, weil das und das könnte die Konsequenz sein. Für FASDler ist jede Situation neu. Die können eine Situation nicht auf eine nächste übertragen.
Mhm. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Also wir haben ja eben gesagt, dass die Schäden ganz unterschiedlich sein können, die im Gehirn oder im Körper passieren. Was aber immer der Fall ist, immer, dass FASDler Stirn-Hirn-Schäden haben. Also sie haben immer einen Schaden im Stirn-Hirn.
Stirn-Hirn?
Stirn-Hirn.
Okay, gut.
Also FASDler haben immer eine Störung, einen Schaden im Stirn-Hirn. Und das ist eben fürs Planen und fürs Einschätzen und so weiter verantwortlich. Und deswegen ist diese Symptomatik bei fast allen zutreffend.
Ja, aber auch mal mehr, mal weniger, wieder im Spektrum.
Genau.
Ich habe 2 17-Jährige und die könnten teilweise von ihrem Störungsbild, das ist wirklich krass, nicht unterschiedlicher sein, obwohl die gleiche Diagnose haben. Die eine schafft es nicht, in mein Büro zu kommen. Die kommt zu spät, die haben kein Gefühl für Konzepte. Da sage ich aber gleich noch was zu. Also kein Gefühl für die Konzeption Zeit, für die Konzeption Geld. Das ist total schwierig für die, das ist zu komplex. Und die kommt zu spät. Mit der muss ich wirklich erarbeiten, wie kann sie sich selbst eine Struktur geben und wie kann sie das FAS so ein bisschen verarschen. Also mit kurzfristigen Weckerstellen an der Uhr, ne, dass sie einfach alle 5 Minuten daran erinnert wird, auf die Uhr zu gucken, um zu gucken, ob sie pünktlich zum Termin kommt, sowas. Und meine andere FASDlerin, die kommt immer pünktlich. Die kommt auch alleine, die fährt ja auch durch ganz Aachen mit dem Zug, ja, schön wär's gewesen, mit dem Bus. So groß sind wir noch nicht. Ne, das ist super unterschiedlich und das macht es so schwierig, weil du kannst nicht jede Betroffene gleich behandeln.
Mhm.
Die haben alle ihre eigenen Felder, wo sie halt Schwächen haben, aber auch viele Stärken.
Die Fehldiagnosen in dem Feld sind wahrscheinlich auch riesig, oder?
Ja, es wird oft eine Differentialdiagnose gemacht, wenn man FASD diagnostizieren möchte. Weil dann ganz viele Sachen ausgeschlossen werden. Genetische Sachen werden ausgeschlossen und eventuell andere Diagnosen werden ausgeschlossen. Häufig wird FASD bei Erwachsenen auch mit der instabilen Persönlichkeitsstörung verwechselt, weil die halt auch in der Stimmung manchmal so schwanken.
Das heißt, wenn FASD diagnostiziert wird, dann wird erstmal gesagt, das ist es nicht, das kann es nicht sein, das kann es auch nicht sein, okay, dann ist es FASD.
Genau.
Aber wie gesagt, die Fehldiagnosenrate ist wahrscheinlich hoch, weil es ja so eine Spektrumsstörung ist und weil es bei manchen ist eher das ausgeprägt, bei manchen ist eher das ausgeprägt. Das hatten wir ja auch schon bei ADHS. Ne, bei dem Fall von dem Jungen, der eine Bindungsstörung hatte oder wahrscheinlich eine hatte und der dann mit ADHS diagnostiziert wurde, das ist doch hier bestimmt, also es muss ja hier auch so sein, oder?
Häufig, ja. Es sind halt so viele Faktoren, die oft zu dieser Fehldiagnose führen. Entweder sind die Ärzte nicht gut aufgeklärt oder sie haben so eine Schamgrenze oder sie oder sie nehmen das überhaupt nicht in Betracht. Und fragen da halt nicht nach, weil die körperlichen Merkmale halt schon rausgewachsen sind in einem gewissen Alter.
Und es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie weit man da hinterher ist, ne? Also wenn da jetzt jemand wie du ist, der halt Ahnung hat und der sagt, vielleicht sollten wir mal gucken, ob es FASD ist, ne? Mhm. Aber das muss ja auch einer als allererstes mal sagen.
Ja, genau.
Also und wenn du da jetzt jemanden hast, der sagt, ja, das ist bestimmt XY, dann wird halt erstmal in die Richtung geschaut. Das ist ja immer so. Ne?
Ja, natürlich. Das ist ja das Schwierige in der Psychologie.
Mm.
Deswegen ist es wichtig, dass so Helfer wie ich auch gut mit den Ärzten und mit den Therapeuten zusammenarbeiten und das, was wir selber beobachten, einfach auch schildern, weil das ist super wichtig für die Diagnostik häufig.
Musst du dann eigentlich, wenn du mit einem Kind zu der Diagnose gehst, musst du dann auch wie so einen Bericht abgeben über das soziale Verhalten und über die Verhaltensauffälligkeiten?
Nö, ich mache meistens Gespräche mit den zuständigen Therapeuten bezüglich der Diagnostik. Also sage dann, was ich sehe, was ich denke, was meine Ideen dazu sind. Und ich muss auch Fragebögen ausfüllen.
Weil es wäre ja absurd, wenn deine Meinung da gar keine Rolle spielt.
Weil du
demjenigen dann da arbeitest tagtäglich.
Ja, ja. Also ich muss häufig auch Fragebögen ausfüllen. Das ist auch echt eine super ätzende Angelegenheit. Die Diagnosen leben ja von den Fragebögen von den Eltern, den Helfern, Schule, Kita. Mhm. Ne? Weil die dann ganz viele verschiedene Sichtweisen bekommen, die selber natürlich leider nicht haben können.
Mhm.
Die haben dann noch das Problem, Informationen zu verallgemeinern. Das ist mir auch selber schon ein paar Mal aufgefallen tatsächlich. Also ich sage jetzt, Fritzchen steht bei mir vor der Tür und ich sage dem Fritzchen, hier vor der Tür darfst du kein Fahrrad fahren.
Mhm.
Dann weiß Fritzchen das. Dann fahre ich mit Fritzchen, weil vor der Tür ist es gefährlich mit dem Fahren, ne? Da ist die Straße und ich möchte das nicht. Dann fahren wir zu meiner Mutter mit Fritzchen. Und da würde er aber wieder Fahrrad fahren, weil er die Situation nicht übertragen kann. Jede Situation ist erstmal neu für viele FASDler.
Das heißt, das, was Kinder ja auch mit als allererstes lernen, können dann Kinder mit FASD nicht übertragen.
Ich kenne einen Jungen, der fragt seit 6 Jahren, in welchen Müll der Müll in seine Hand gehört. Seit 6 Jahren fragt er das. Und die Pflegeeltern sind verzweifelt und wir haben da schon einiges jetzt draufgeklebt. Jetzt fragt er auch aus Routine. Ja, aber das kann er sich wirklich nicht merken. Das macht er nicht extra. Er kann es einfach nicht. Also alles wird in dem Fall als beispiellos betrachtet.
Ich habe auch eben zur Vorbereitung einen Beitrag geschaut. Da war ein 16-Jähriger, der FASD hat, und er meinte auch, er kann sich Namen ganz schlecht merken.
Mhm.
Und dass er häufig dann sich selbst Spitznamen für die Person ausdenkt, weil er sich die Spitznamen dann besser merken kann als die richtigen Namen.
Mhm. Sehr schlau, sehr gut.
Aber das fand ich, habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich ja voll smart, ne? Also er war sich auch seiner Symptomatik sehr bewusst. Also er hatte auch sehr, sehr smart drüber geredet. Wo ich mir auch wieder dachte, das ist auch schon wieder so eine Stigmatisierung, dass man dann irgendwie meint, die Leute sind dumm oder so. Das ist einfach so ein Quatsch. Und er meinte auch, ja, er ist super mit alles, was mit Motorik und irgendwie Holz bauen und so weiter, das kann er halt super, aber sowas wie Namen merken kann er halt gar nicht.
Ja, genau.
Aber das fand ich auch einen smarten Umgang irgendwie damit. Ja, dann denkt ihr halt Spitznamen aus. Ja,
ja, voll gut. Voll gut. Ich bin auch voll schlecht in Namen. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ey, mein anderer Kollege, der hat für jeden seiner Fälle hat er Spitznamen. Weil wir müssen die ja quasi anonymisieren. Und wenn wir darüber sprechen wollen, ne, in der Küche und da könnte noch jemand bei sein, sagt er halt dann den Spitznamen und wir wissen alle, von dem er spricht. Ist eigentlich auch voll cool. Bei dem Problem ist es natürlich auch so, dass es deswegen Schwierigkeiten bei der Problemlösestrategie gibt. Generalisierung ist für uns ja total wichtig, damit wir selbst die Lösung für gewisse Situationen finden können. Wenn man das aber nicht kann, dann hat man auch echt Probleme damit, Lösungen zu finden.
Ja, und ich würde auch fast sagen, es ist ja auch total wichtig, um generell in der Welt zurechtzukommen. Also all unser Wissen oder all unsere soziale Interaktion basierte darauf, dass wir gelerntes Verhalten wiederholen.
Ja.
Also dass wir wissen, in den bestimmten Situationen verhalten wir uns so und so. Ne? Oder wenn ich in einer Großstadt bin, dann muss ich mich so und so verhalten, weil, ach ja, stimmt, als ich das letzte Mal in der Großstadt war, dann muss ich häufiger aufpassen, weil der Verkehr irgendwie stärker ist. Mhm. Oh, kacke, ich bin wieder in der Großstadt, das heißt, ich muss wieder auf den Verkehr achten. So was Simples ist es doch auch, oder nicht?
Genau. Eine Mutter mit FAS hat mir mal gesagt, dass sich das so anfühlt, jeden Tag damit zu leben, wie auf einem Minenfeld zu gehen und nicht zu wissen, wo die Mine ist, die nächste.
Oh ja, krass.
Mhm. Das fand ich auch krass. Das fand ich sehr veranschaulichend. Also die hat immer Angst, irgendwas falsch zu machen.
Ja, und vor allem, wenn du es halt gar nicht weißt. Ne? Ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nee.
Wenn du halt durchs Leben läufst und wirklich, weil, wie gesagt, ne, all das, was wir machen, ist ja einfach nur gelerntes Verhalten. Du weißt einfach irgendwann, wie du dich in der Situation zu verhalten hast, weil du es halt schon 1000 Mal gemacht hast.
Ja.
Und weil du es halt übertragen kannst. Ne? Und das kann man, das ist ja auf alles übertragbar. Soziale Interaktion, auf der Arbeit, im Straßenverkehr, mit Fremden, Umgang mit Fremden. Also das ist ja, alles ist ja einfach Wiederholen von Informationen, die man irgendwann bekommen hat.
Das nächste Problem, was die haben häufig, ist das Verständnis für Konzepte und abstraktem Denken.
Mhm.
Also ich habe ja ganz eben kurz schon mal gesagt, das Konzept der Zeit ist schwierig, aber auch Konzept des Geldes ist super schwierig. Und dieses frühere Lernen ist da ja auch wieder nicht anwendbar. Ich finde, es ist immer ganz einfach zu erklären mit das Stück Zucker, das ist konkret. Aber die Vorstellung von etwas Süßem ist abstrakt. Und das ist dann schwierig für die Betroffenen.
Mhm.
Also ich habe auch viel mit Betroffenen gesprochen, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, weil, wie du eben schon gesagt hast, wir können uns das gar nicht vorstellen.
Mhm.
Und ich habe versucht, das herauszufinden und habe dann mit denen gesprochen, wie ist das denn für dich? Und dann, also wenn es um Zeit geht, sagen dann ganz viele, dass die das dann vergessen und dass was anderes in ihrem Fokus steht. Und dass die halt immer wieder wie eine Leine zurückgeholt werden müssen, um sich wieder zu fokussieren. Um einen Termin wirklich pünktlich einhalten zu können. Um nicht anderen Reizen zu widerstehen. Das ist halt, das musst du dir mal vorstellen, wie anstrengend das jeden Tag sein muss, wenn du für dich selber verantwortlich bist und du nicht einfach aus deiner Haustür gehen kannst und bei deinem Zahnarzt ankommen kannst, sondern dass das alleine dieser Weg super anstrengend für dich ist. Dann, wie viel Geld wert ist. Also, dass 100 Euro für einige Leute viel ist und für andere Leute weniger, ist zu abstrakt.
Mhm.
Und auch, dass die nicht mit Geld umgehen können, weil die alles sofort ausgeben, weil sie ja auch oft bedarfsorientiert sind. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das habe ich jetzt auch mit einem Mädchen gemacht, dass die ihr Geld selber einteilt, also sich selbst quasi verarscht, um sich selber zu schützen. Das klappt eigentlich ganz gut. dass die halt wöchentlich, also ihr Monatsgeld in wöchentlichen Portionen sich aufteilt und ganz am Anfang des Monats zum Beispiel wichtige Sachen für sich holt, wie Tabak, Blättchen, damit die das halt immer hat.
Wichtige Sachen wie Tabak.
Ja, wenn die auf Nikotinentzug ist, da willst du die nicht erleben.
Apropos Entzug, das wollte ich dich auch unbedingt fragen. Wenn, also das hört man ja immer bei Kindern, die im Mutterleib waren, als die Mutter geraucht hat, dass sie dann nach der Schwangerschaft auf den kalten Entzug gesetzt werden. Mhm. Das muss doch bei Alkohol dann auch so sein, oder? Weil die Kinder, wenn das regelmäßig passiert, meine ich, ne? Wenn das regelmäßig passiert.
Wir reden jetzt nicht von, hat mal vor in der 10. Woche einen Schluck Sekt getrunken, ne? Sondern
genau, dann
von
muss es ja schon
alkoholkranken Müttern, die ein Kind gebären, ist das tatsächlich so. Die müssen auf Entzug gehen. Die müssen nicht nur bei Alkohol, es gibt ja auch andere chemische Drogen, da müssen die echt auf Turkey gehen. Also
auf was?
Auf Turkey, auf Entzug, auf kaltem Entzug.
Ach so, auf kalten Entzug, ja. Mhm.
Ja, und die haben richtig, die kriegen dann manchmal sogar Bedarfsmedikamente wie Methadon oder so, ne, wenn wir jetzt nicht nur von Alkohol, sondern von krasseren Drogen sprechen, damit deren Entzugserscheinungen nicht ganz so heftig sind.
Bei den Babys dann?
Ja, natürlich.
Oh. Ach du Scheiße. Oh Gott, dann kommst du mit einer überwundenen Sucht schon auf die Welt sozusagen.
Ja, du wirst für immer suchtaffin sein.
Ist dann so, oder? Ne? Dass die für immer dann suchtgefährdet sind.
Suchtgefährdeter, laut Statistik schon, ja.
Mm.
Ja.
Boah, ist das heftig.
Es wird immer schlimmer. Sollen wir lieber zurückgehen irgendwie?
Ja, aber ich wusste, dass das heute so wird. Ich wusste, dass das heute so wird. Das ist einfach, boah, ich hatte auch eben schon so ein komisches Gefühl, als ich mir halt, als ich mich halt vorbereitet habe und mir so ein paar Dokus und so angeguckt habe und mir Artikel dazu durchgelesen habe. Es ist einfach so, oh, dieses Thema ist einfach so heftig, weil es geht halt um Babys. Also es geht halt um Babys, wo du dir denkst so, oh, das sollte eigentlich so das Reinste der Welt sein. So dieses Baby sollte einfach so, ach, mit so 100% auf die Welt kommen und nicht schon mit Schäden oder irgendwas. Und es ist einfach so furchtbar, weil das Baby einfach zu 100% da überhaupt nichts für kann. Ach, ich meine, das ist ja fast immer so, auch bei psychischen Erkrankungen und so weiter, ne? Aber es ist einfach, weil es, glaube ich, so um Babys geht, es ist, glaube ich, so also trifft es irgendwie noch härter, finde ich. Also es macht das ganze Thema irgendwie noch schwerer.
Echt?
Ja, finde ich glaub, persönlich.
Okay, also, ich glaube, ich bin da einfach schon hardcore abgestumpft, weil...
Ja, ich glaube, du bist abgebrüht, ja. Aber als ich da eben diese Dokus gesehen habe, dann... Ach, weiß ich nicht. Ich fand das irgendwie alles so furchtbar.
Ich finde, ich finde das generell furchtbar, was unseren Kindern teilweise passiert mit allem möglichen Krams. Die sind ja generell sehr reine Wesen und dann sind die uns quasi auf Verderb ausgeliefert und
Und dann hast du schon so einen Fehlstart ins Leben. Mann, ey.
Kann man haben. Also es gibt auch immer wieder Wunder. Ein Mädchen, die ist irgendwie, ich weiß auch nicht, die ist mein Phönix. Wirklich. Also mit der habe ich auch immer noch Kontakt. Die habe ich kennengelernt, da war die 13 und mittlerweile ist sie 20. Und die hat Scheiße gefressen, das kann man sich nicht vorstellen. Mit ihrer Mutter Scheiße gefressen und war da auch 3 Jahre völlig verwahrlost. Die Mutter hat wahrscheinlich nicht nur eine Substanz in der Schwangerschaft zu sich genommen, ist dann ins Heim gekommen, hatte auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Und die hätte jegliche Berechtigung, einfach auf alles zu scheißen. Und die ist einfach körperlich gesund und macht eine unfassbare Ausbildung und kriegt es einfach geschissen. Also auch sowas gibt es.
Mhm.
Und ich suche immer in jeder Familie, in jedem Fall den neuen Phönix.
Mega.
Ja, und das ist halt eben, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin eher wie ein Detektiv und ich gehe auf die Suche und versuche zu verstehen, warum, um dann da anzusetzen. Aber es gibt auch immer wieder solche Fälle und das sind die Fälle, die einfach mega Mut machen. Ein FASD-Mädchen macht jetzt gerade eine Ausbildung. Die hatte ganz lange keine Krankheitseinsicht und es war eigentlich super schwierig für sie, weil sie immer wieder dagegen gekämpft hat, dass ihre leibliche Mutter tatsächlich getrunken haben soll. weil das muss ja dazu auch führen, das ist ja auch schwierig für die Betroffenen, das zu akzeptieren, ne?
Mm.
Und als es dann endlich so war und wir das gut erarbeitet haben, seitdem kann die lernen, mit ihren Defiziten umzugehen und die macht eine Ausbildung.
Mm.
Die wird wahrscheinlich immer ein bisschen Unterstützung brauchen in der Strukturierung mit so, ja, Versicherungen und wenn die irgendwann mal in der Wohnung ist, um den ganzen Papierkram, weil die das einfach nicht versteht, aber die ist trotzdem in der Lage, ihr Leben zu leben. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Und das finde ich großartig. Und andere können es halt eher nicht, die dann eher schwerer getroffen sind von den Symptomatiken.
Ich habe auch ein Interview mit einer FASD-Lehrerin gelesen, die erzählt hat, dass sie ganz lange versucht hat, eine Ausbildung zu bekommen, weil sie das unbedingt wollte. Es hat aber nie geklappt und sie hat dann so erzählt, als sie dann für sich quasi akzeptiert hat, dass sie das einfach niemals schaffen wird, hat sich bei ihr im Kopf wie so ein richtiger Schalter umgelegt und dann hat sie sich nur noch auf die Sachen konzentriert, die sie eben gut kann. Und das war bei ihr halt eben vor allem der Umgang mit Tieren. Also sie hat es schon immer geliebt, mit Tieren zu sein und zu arbeiten. Und jetzt ist sie auf einem Bauernhof für, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht ganz genau mehr, aber auf jeden Fall wie so eine Behindertenwerkstatt ist das.
Mhm.
Oder irgendwas in der Art auf jeden Fall, wo sie auch ein bisschen Geld verdient, weil sie da halt arbeitet. Also sie arbeitet da im Stall bei den Pferden und sie meinte, für sie ist das einfach der Traum da jetzt. Und sie hat vorher auch schon in so Einrichtungen gelebt und auch teilweise gearbeitet und das war für sie immer wie als wenn sie halt weniger wert wäre. Sie muss jetzt hier irgendwie sein und kann keine richtige Ausbildung machen. Aber sobald sie das für sich akzeptiert hatte, war das für sie voll okay. Und sie meinte, so schöner könnte ihr Leben gerade gar nicht sein. Sie ist jeden Tag bei den Tieren, sie ist jeden Tag auf dem Bauernhof und macht zu 100% das, was sie machen will und worin sie gut ist. Und sie hat auch gesagt, man sieht es mir halt nicht an,
genau,
dass ich so bin, wie ich bin und damit hatte sie ganz lange zu kämpfen, das auch zu akzeptieren.
Was ganz viele FASDler immer wieder erleben, ist dieses, ja, du strengst dich nicht genug an. Weil bei Down-Syndrom zum Beispiel, das ist ja auch eine angeborene genetische Sache, da sieht man den Menschen das an, dass sie eine Einschränkung haben. Und bei FASD erwartet man aber ständig, dass die trotzdem genauso alles machen, weil man die Diagnose ja nicht sofort sieht, wie du gerade schon gesagt hast. Und die erleben ganz oft dieses, du willst das nicht, du strengst dich nicht genug an. Und es ist immer wichtig, und das sage ich auch immer allen Familien, immer und immer wieder, das impfe ich denen ein, Menschen mit FASD sind nicht dazu fähig, sie sind nicht unwillig. Und wenn die sagen, ja, aber nein, einfach nicht ja, aber.
Mm.
Eins der Probleme, was die halt auch haben, sind Probleme mit Wiederholungsverhalten. Und das geht halt eher nicht so diese Ticks oder diese Zwänge, sondern sie können schlecht von einem Gefühl oder einer Idee abhalten.
Mhm.
Und die können andere Erklärungen nicht gut akzeptieren. Und wenn man versucht, es ihnen rational zu erklären, macht es das eigentlich nur noch schlimmer. Dann verharren die erst recht in ihrer Idee.
Mhm.
Da muss man erstmal aus der Situation raus. Und gerade in der Pubertät sind ganz viele Kinder so, dass sie sagen, nein, ich weiß das aber besser. Und dann gehen die Eltern mit denen in eine Diskussion, aber das ist bei denen halt eben anders.
Ich habe auch eben in einem der Beiträge gesehen, da hat die Pflegemutter von einem FASDler gesagt, weil der war halt in der Pubertät und dann meint sie so, ja, ne, wenn ich das halt anderen Leuten erzähle, dann sagen die, ja, ist ja ganz normales pubertäres Verhalten.
Mhm.
Und dann sagt sie halt, ja, nur dass es halt bei ihm für immer so bleiben wird.
Genau, ja, richtig.
Das fand ich auch eine krasse Aussage.
Richtig, ja.
Nur, das ist halt, das bleibt halt einfach für immer. Also das ist halt nicht einfach nur hormonelle Umstellung, sondern es ist halt einfach so, wie er ist.
Ja. Das Problem mit der Fähigkeit, Zeit zu erfassen und zu konzeptionalisieren, ist ein ganz großer Punkt, der oft bei Erwachsenen mit FASD nicht berücksichtigt wird. Und das ist einfach total dramatisch, weil man sagt denen etwas zu, nur weil sie erwachsen sind oder, sage ich jetzt mal, eine Frau Mitte 40, schafft es aber nicht, ihre Termine zu regeln und ihren Alltag zu strukturieren, dann, was denkt man dann direkt? Ja, ist die doof oder ist die dumm? Na, oder die will nicht oder die ist faul oder, nein, sie schafft es nicht. Das hat schon seine Richtigkeit. Sie schafft es nicht. Es liegt nicht daran, dass sie das nicht möchte. Und es liegt auch nicht daran, dass es einen Unterschied macht, ob sie jetzt 16 oder 26 oder 36 ist. Die können halt, die gehen dann halt schnell von einer Aufgabe zur nächsten, ohne dass die Aufgabe beendet ist. Sie können Verabredungen nur schwer einhalten, können nicht gut zuverlässig sein. Und manche mit dieser Diagnose können noch nicht mal eine analoge Uhr lesen. Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil das Gehirn das nicht verarbeiten kann, was das heißen soll.
Ist zu abstrakt.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei dem Abstrakten. Und die haben dann manchmal eine digitale Uhr. Aber nur weil die eine digitale Uhr haben, heißt es nicht, dass sie dieses Gefühl für diese 60 Minuten haben.
Mm.
Dann sagen ja ganz viele, ja, du hast doch schon eine digitale Uhr. Ja, ich weiß, dass es jetzt 3:15 ist. Ja, okay, aber wie lange ich jetzt von hier bis zur Bushaltestelle brauche, kann ich trotzdem nicht für mich ermessen.
Also ich übertrage das gerade so irgendwie in mein Leben, wenn das bei mir so wäre. Oh, das ist ja krass. Vor allem, du kannst dir dann ja auch nicht einschätzen, ich gehe extra früher los, weil du ja auch nicht weißt dann, was extra früh dann bedeutet.
Also, richtig.
Verstehst du? Also du kannst ja nicht mehr sagen, okay, also irgendwann können sie es wahrscheinlich dann, wenn sie lange auch mit Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten und so, vielleicht können sie es dann schon einschätzen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ach nee, lass mal extra früh losgehen. Ja, was ist denn extra früh? Ja, 10 Minuten vorher oder 5 Minuten vorher oder eine Viertelstunde vorher? Und dann steht die da irgendwo eine halbe Stunde vorher. Oh.
Ja, und das heißt dann nicht, dass die das dann, also wenn die immer den Bus nehmen um 3:15, dann werden die das mit 3:15 irgendwann hinkriegen. Mhm. Jetzt müssen die aber irgendwann den Bus um 3:15 nehmen, da geht das ganze Drama wieder von vorne los.
Mhm.
Aber auch das ist wieder Spektrumsache. Ich kenne welche, die haben darin Probleme. Ich kenne auch welche, die haben darin keine Probleme.
Jetzt stell dir mal vor, da kommt irgendjemand und sagt 3:45, die Armen.
Ja, mein Gott, selbst ich schnall das nicht. Anfangen. Ich schnall das manchmal nicht.
Ich schnall das auch nicht.
Rede einfach mit mir in ordentlich. Dafür bin ich nicht schlau genug.
Ich verstehe es auch nicht.
Warum sagt man 3:45?
Ich weiß auch nicht, wer das ist. Es ist auf jeden Fall die dümmste Zeit.
Die dümmste Zeit? Also wirklich.
Es ist auf jeden Fall die dümmste Zeitrechnung, die ich kenne.
Es gibt doch nur in Deutschland so eine bescheuerte Zeitangabe, ne?
Ich kenne auf jeden Fall in anderen Sprachen keine.
Nee, ne?
Keine kompliziertere.
Ja,
also keine, von denen ich weiß.
Wer macht das? Die Schwaben machen das, ne?
Ja, die Schwaben machen das, glaube ich. Und
die Schwaben, die sind eh ein Völkchen, die Schwaben.
aber ich glaube, das machen nicht nur die Schwaben, die armen Schwaben. Das kriegen sie jetzt drauf.
die machen auch das Fasching, die Schwaben.
Ja, das stimmt allerdings. Ach, aber ich kenne auch viele nette Schwaben.
Meine Freundin ist ins Schwabenländle gezogen.
Also ja, gut, aber die hat ja auch gesagt, das ist ein besonderes Völkchen.
Das ist ein besonderes Völkchen, ne? Ja.
Aber Viertel, also nochmal ganz kurz zur Einordnung, ne? 3:45.
Ist 4:15.
Nein. Nein, auch
was
nicht.
Was denn?
Ja,
ich bin verwirrt. Was soll das denn sonst sein, 3:15?
Jetzt kittet. Also, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 3:15 ist 3:15.
Ach, ein Viertel von der 4.
Ja, genau, ja.
Oh mein Gott, das ist einfach so. Ich werde das einfach nie können. Stell mal vor, ich habe dann schon drei Sektchen getrunken.
Ja.
Irgendwie karnevalmäßig und ich will einen Zug kriegen und er sagt dann, ja, wann kommt der 3:15? Ich würde den
ja,
nicht kriegen.
Da wäre ich auch ohne drei Sektchen verloren.
Ja, okay. Ja, ich wahrscheinlich auch.
Also, ja. Also, da kann ich das verstehen, wenn man das nicht rafft.
Ja. Zu diesen Verhaltensauffälligkeiten, die schon sehr spezifisch sind, können natürlich noch ganz viele andere Verhaltensauffälligkeiten folgen, die aufgrund von der Impulsstörung oder von Aufmerksamkeitsstörungen kommt oder von Hyperaktivität, ne? Also da sind wir eher so wieder im Bereich ADHS. Das ist auch der Grund, warum viele FASDler auch ADHS diagnostiziert bekommen haben und dementsprechend auch ein Medikament bekommen, was sie im Alltag einfach anpassungsfähiger machen lässt.
Ja, und das zeigt halt auch wieder, die eine Diagnose schließt die andere nicht aus.
Nein,
es ist
genau.
Alles sehr, ja, es verschwimmt ja auch häufig.
Genau. Also bei Erwachsenen ist es zum Beispiel so, dass da die Diagnostik auf jeden Fall viel erschwerter ist, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Sie werden oft fehldiagnostiziert und dazu gehören halt oft auch andere Störungen. Also die haben oft auch noch kombinierte Störungen wie Depression oder Auffälligkeiten im Sexualverhalten oder eine Angststörung oder eine Suchterkrankung.
Mhm.
Ah, was auch noch super auffällig ist bei FASD-Lern ist, dass die super liebesbedürftig sind.
Ah.
Die wollen geliebt werden. Jetzt nicht auf so eine super bedürftige Art, sondern auf eine sehr liebevolle Art eigentlich. Und die möchten das Richtige machen. Und die können dann auch nicht, die verstehen, durch dieses fehlende Konsequenzverhalten ist es so, dass ich zum Beispiel einen Jungen hatte, der wurde von anderen Kindern ständig aufgestachelt, Scheiße zu bauen. Und er hat es immer gemacht, er hat immer das gemacht, was die gesagt haben, weil er nicht darüber nachgedacht hat, was die Konsequenzen sein konnten.
Und weil er mit denen befreundet sein wollte.
Ja, genau. Und der war immer total leicht verleitet und es gab leider auch keine nachhaltige Erziehungsmöglichkeit, weil er ja immer in der Situation entschieden hat. Man konnte ihn halt nur davor schützen, indem man ihn aus dem Setting rausgenommen hat.
Wenn du jetzt mit FASD-Lern arbeitest, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch keine pauschale Antwort, aber du bist ja dann wieder dafür zuständig, dass die Menschen besser in ihrem Umfeld zurechtkommen. Wie arbeitest du dann mit denen? Also wie könnte man solche Verhaltensauffälligkeiten oder das mit den Konzepten, wie gehst du daran, dass die Leute das dann besser können in ihrem Umfeld?
Also zuerst mal ist Bedarfsanalyse und Leidensdruck.
Mhm. Ja,
also erstmal, was können die überhaupt nicht gut und wo haben sie selber einen Leidensdruck und wo ist es auch völlig in Ordnung für sie, wenn sie das nicht können? Nur weil ich das ja als problematisch empfinde, ist es ja nicht so, dass die das dann auch als problematisch empfinden müssen. Und es geht ja um sie. Also zum Beispiel bei den Auffälligkeiten im Sexualverhalten, wenn die jetzt ständig wechselnde Sexualpartner haben, ich das aber als nicht gut oder gesund empfinde, ja, können die das ja trotzdem als völlig in Ordnung und toll empfinden. Dann wird da nichts dran geändert. Dann könnten wir höchstens darüber sprechen, dass die Person sich dann dementsprechend schützen soll.
Mhm.
Na, aber ansonsten kann ich das dann weiterhin schwierig finden und gefährlich und nicht gesund, aber ist ja nicht mein Leben. Teilweise sind die ja auch schon erwachsen, ne? Und wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass man das auch Teenager nicht verbieten kann. Also muss man nur gucken, Schadensbegrenzung zu machen. Das Wichtigste ist, dass die eine Krankheitseinsicht haben. Dann kann man eigentlich schon viel machen, weil dann sind die auch sehr bereit dazu, Hilfe anzunehmen. Und da muss man es ausprobieren, wie ich eben schon
was
gesagt habe.
Was heißt Krankheitseinsicht?
Ja, dass die, was du eben auch schon gesagt hattest, dass die einsehen, dass die wirklich eine Diagnose haben, die FASD lautet.
Mhm.
Oder die unter dem Spektrum FASD steht.
Mhm.
Und dann ist so, okay, was kannst du denn gut und was kannst du nicht so gut? Und dann halt zu gucken, wie bei der einen, wo das alle 5 Minuten gepiept hat, die Uhr, damit die sich halt immer nochmal fokussiert. Bei der anderen, die das Geld jede Woche ausgezahlt bekommt. Kleinschrittig, super kleinschrittig alles zu strukturieren. So, sowas zum Beispiel könnte dann helfen.
Und wie lange betreust du dann solche Kinder oder solche Jugendlichen? Also, sagst du denn selbst irgendwann, okay, du kommst jetzt ganz gut klar in deinem Leben und ich habe dir alle möglichen Sachen mitgegeben, wie du gut zurechtkommst und hiermit ist jetzt die Hilfe beendet oder wie läuft das dann?
Nee. Also bei kleineren Kindern ist es ja so, dass ich die Familie oft betreue und den Eltern da auch Hilfestellung gebe, Psychoedukation mache. Also die Eltern auch insoweit für den Alltag fit zu machen und worauf sie achten müssen bei einem Kind mit einer solchen Diagnose.
Mhm.
Und wenn es um Jugendliche geht, die betreue ich meistens bis zu ihrem 20. und 21. Lebensjahr und dann begleite ich oft den Übergang zum BEWO, zum betreuten Wohnen. Das ist das, was ich mache für Jugendliche, für Erwachsene, die verschiedene Einschränkungen aus verschiedenen Gründen haben.
Mhm.
Genau. Oder bei einem ist es so, der kann tatsächlich nicht alleine leben, da sind wir jetzt gerade dabei, für den ein Heimplatz oder ein betreutes Wohnen stationär quasi in einem Wohnheim zu organisieren.
Mhm.
Aber das eine Mädchen, ich denke schon, das ausreicht, dass wenn die alleine lebt, dass da ja, jemand kommt und sie ab und zu bei verschiedenen Sachen unterstützt. Zum Beispiel Zimmer aufräumen ist auch viel zu viel für sie. Die wird auch eine Wohnung vermüllen, das schafft die gar nicht. Die schafft immer nur eine Ecke nach der anderen. Das ist einfach auch eine völlige Reizüberflutung. Die wissen dann auch gar nicht, wo die anfangen sollen teilweise. Das ist dann auch wieder, ne, beim ADHS war das ja auch so, dass man sich kleine Ziele setzt, sehr strukturiert ist. Ja, das ist das.
Aber entscheidet nicht irgendwann das Jugendamt, wann die Hilfe beendet ist? Also gab es auch schon Fälle, wo du gesagt hast, nee, eigentlich müsste ich jetzt hier noch 1-2 Jahre drinbleiben und dann ging es aber nicht?
Bei anderen Fällen schon, bei FASD nicht. Also wenn die Diagnose, wie auch viele andere Diagnosen, es gibt manche Diagnosen, da weiß man, der Bedarf ist eigentlich immer da. Und manchmal ist es auch wellenartig. Also dann im Sommer, dann läuft es besser und dann sehe ich die Betroffenen nicht so viel oder sie sind im Urlaub und dann kommt die nächste Welle von, auf welche Schule kommt der oder die Schule hat wieder irgendwas gesagt oder neue Medikamente und dann muss ich wieder mehr helfen und mehr begleiten und dann wird die Welle wieder, wird dann wieder abgeflachter und dann wird es vielleicht wieder weniger. Aber es ist schon klar, wenn es dann um die Jugendlichen geht, dass die schon immer gewisse Hilfestellungen brauchen, wenn sie die denn möchten. Und das ist dann, also mit so einem 35a-Paragraphen, ne, das ist dann, wenn man eine Diagnose hat, bekommt man den häufig, dann ist klar, dass man danach auch quasi fürs Erwachsenealter Unterstützung beantragen kann.
Also du meinst, der 35a-Paragraph darin ist festgelegt, dass Leute, die eine Diagnose haben, dass die Hilfe bekommen?
Genau, genau.
Okay.
Das ist dann, ne, darunter laufen dann die meisten Hilfen, die auch eine, wo die Kinder oder die Betroffenen eine Diagnose haben. In der Regel ist meine Hilfe ja auf 2 Jahre beschränkt. Ausnahmen gibt es immer, die muss man dann gut begründen. Aber mit diesem 35a-Paragraph kann man einfach auch gut begründen, warum eine Krankheit, die natürlich niemals heilbar sein wird, auch längere Zeit Unterstützung braucht als jetzt so eine normale. Eltern sind überfordert mit dem Verhalten des Kindes und brauchen da eine Anleitung. Das ist dann natürlich zeitlich begrenzter.
Mal ganz kurz so generell. Ich sage so kurz generell zu deiner Arbeit.
Ich habe damit bisher eigentlich überwiegend positive Erfahrungen gemacht, dass wenn ich das gut begründen konnte, warum ich denn weiter da drin bleiben möchte oder muss, dass das dann auch bewilligt wird. Ich bin meistens eher diejenige, die sagt, so reicht jetzt. Und das Jugendamt und die Familie sagt dann so, what? Nee, 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 nee. Und dann sage ich, doch, doch, Stützräder können ab. Ansonsten können sie ja nochmal Hilfe beantragen. Ich mag es nicht so gerne, Hilfen dann so lange laufen zu lassen, wenn ich das Gefühl habe, die brauchen mich gar nicht mehr. Ich bin dann eher so ein getriebener Wolf auf der Suche nach dem Nächsten.
Oh Gott, das klang aber eher, als wenn du auf der Suche nach dem nächsten Opfer bist.
Naja, ich glaube, das ist Ansichtssache. Manche würden sich vielleicht auch als Opfer betrachten. Ja, aber zurück zu FASD. Also ansonsten gibt es, glaube ich, bei Erwachsenen nicht mehr wirklich viele Unterschiede. Die haben halt extreme Anpassungsstörungen am gesellschaftlichen Leben. Das ist, glaube ich, ja, haben wir jetzt über eine Stunde drüber gesprochen. Ich glaube, das ist jetzt klar. Und ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist, dass die häufig zwar ein IQ von auf jeden Fall über 70 haben, aber aufgrund ihrer anderen Einschränkungen können die nicht auf ihren IQ zurückgreifen. Das heißt, so eine klassische Intelligenzquotiententestung hilft da irgendwie nicht so wirklich, weil die können auch einen IQ von 120 haben, die können das nicht anwenden aufgrund der anderen Einschränkungen. Und das ist, glaube ich, das muss ich mir selber auch immer nochmal ins Gedächtnis rufen. Das ist, glaube ich, auch immer noch ganz wichtig. Ja. So, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen.
Was? Dass dieser Tag mal kommen sollte. Dass
also
dieser
zu dem
Tag
Thema.
Mal kommen würde.
Hallo? Zu dem, okay, ich muss es ein bisschen differenzieren. Zu diesem Thema möchte ich vielleicht jetzt auch gar nichts mehr sagen. Vielleicht ist das auch besser. Ich bin utjekalt.
Du bist utjekalt, eieiei. Naja, ich sag mal so, eigentlich kommen ja jetzt unsere Tipps. Oder wie er gesagt, deine Tipps. Aber ich glaube, hier gibt es nur einen Tipp. Und zwar, trinkt nicht, wenn ihr schwanger seid.
Ja, sogar noch viel besser. Also Mimi, wenn du irgendwann mal schwanger werden möchtest, dann hör bitte vorher auf zu trinken.
Ja, das ist ja so eine Sache, ne? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt plane, ne, und wir es versuchen, dann kann man das ja super einplanen. Ne? Dann sage ich, okay, ich höre jetzt auf zu trinken, weil wir es jetzt aktiv versuchen. Aber wie viele Kinder kommen denn auf die Welt, die nicht geplant sind?
Ja, natürlich.
Und von denen man dann die ersten Wochen nichts weiß. Und das ist ja auch das Problem.
Richtig. Aber es ist halt oft so, auch bei geplanten Kindern ist es halt oft auch so, ja, ich höre dann auch auf zu trinken, wenn ich schwanger bin. Und dann ist es halt die ersten Wochen vielleicht auch schon zu spät, ne? Also wenn ihr, bitte, wenn ihr das planen könnt, dann lasst es einfach. Also es ist wirklich,
Das ist es nicht wert.
Nee. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt getrunken und euer Kind zeigt irgendeiner der 1 Milliarde Auffälligkeiten, die wir eben benannt haben, geht bitte so früh zur Testung wie möglich. Weil es hat tatsächlich auch Studien gegeben, die besagen, dass umso früher getestet wird, umso früher die Diagnose feststeht, umso bessere Fördermöglichkeiten gibt es, umso besser kann der Mensch sich später an der gesellschaftlichen Teilhabe integrieren.
Ja klar, das kann ich mir vorstellen. Also wenn jetzt schon in der ersten Klasse klar ist, das Kind hat FASD, dann wird es ja ganz anders behandelt als ein Kind, wo es nicht klar ist und sich dann erstmal durch dieses schreckliche Schulsystem wursteln muss.
Oder in der Kita auch schon, ne?
Ja. Ja, und ansonsten als Tipps gibt es, glaube ich, nur zu sagen, also wenn man jetzt darüber spricht, wie geht man am besten mit Menschen um, die FASD haben, Akzeptanz. Akzeptanz und Geduld, so wie bei fast allem. Das sagen wir, glaube ich, wirklich jede Folge.
Ja, das ist auch immer das Wichtigste. Und einfach auch immer wieder diesen Punkt zu haben, sie können es nicht anders. Die machen das nicht, um euch das Leben schwer zu machen. Die leiden da am meisten drunter, dass sie es nicht können, weil die würden euch gerne glücklich machen.
Wir sind ja doch ganz gut durch die Folge gekommen. Also ich dachte, es wird noch bedrückender, ehrlich gesagt. Aber ich finde, wir haben es ganz gut hinbekommen.
Die schlimmen Sachen habe ich einfach gar nicht erwähnt.
Oh ja, aber das ist auch nicht gut. Wir wollen doch hier aufklären.
Nee, ich glaube, wir konnten gut aufklären, ohne dass man irgendwie so richtig, richtig deep wird. Es ist okay.
Ja, also ich finde, was bei mir halt hängen geblieben ist, ist einfach, wie gravierend dieses Problem ist. Also ich sage es jetzt nochmal zum 100. Mal. Ich habe es unterschätzt. Ich habe es wirklich unterschätzt. Also als du das vorgeschlagen hast, FASD, boah, das ist so ein krasses Thema, das liegt mir so am Herzen, dachte ich so, ja, klingt interessant, klar, kann man schon mal machen. Aber wirklich, bei der Vorbereitung, das war ja so, oh, einfach nur heftig. Vor allem, weil es so viel, weil gefühlt so viel Fehlinformationen gibt. Also ich meine, ich kenne ja viele, die schwanger sind oder schwanger waren und dieses ganze Thema Alkohol in der Schwangerschaft, ach ja, hier ein Schlückchen, da ein Schlückchen, keine Ahnung, ist ja auch in Serien. Bei How I Met Your Mother gibt es eine Folge, wo Lilly schwanger ist, wo sie Wein trinkt in der Bar und wo das auch ein Thema ist, ob man trinken kann oder nicht. Und dann sagt sie, ihre Ärztin hat gesagt, ist kein Problem. Da gibt es eine ganze Folge drüber.
Ja, krass,
da muss ich nämlich als allererstes drüber nachdenken. Und dann ist das natürlich auch noch irgendeine russische Ärztin. Das mussten die dann natürlich nehmen, die Amis. Irgendeine russische Ärztin, die sagt, ist nicht schlimm. Da habe ich mich schon wieder drüber aufgeregt, aber egal. Die irgendwie, ihre Ärztin heißt irgendwie Irina oder so, keine Ahnung. Die sagt dann mit so einem russischen Akzent so, ein Glas ist okay. So, wie dumm, klar, weil Russen immer saufen oder was. Habe ich mich drüber aufgeregt. Aber ja, ich meine, das ist so ein Mainstream. Und so, ja, Nadja oder keine Ahnung sagt, ist okay, alles klar. Auch null Einordnung oder so, ja, ist so, okay.
Ja.
Also, ja.
Ja, leider.
Aber ja.
Ja, und dieses Ding halt, wie, ja, ich bin auch kein Alkoholiker. Ne, dass das halt nur so ist, wenn man halt so wirklich exzessiv, aber ja. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mitnehmen, warum das so ein Herzensding von mir ist. Ich weiß es nicht, vielleicht tatsächlich, weil ich eventuell auch eine betroffene Mom gewesen wäre.
Ja, ich finde, die Erkenntnis ist echt krass.
Ja, die war auch sehr schockierend für mich, das glaub mal. Ich glaube, wenn mein Mann das hört, der weiß das bis heute nicht. Ja, Schatz, weiß er Bescheid. Wir hatten mehr Glück als Verstand.
Ja, aber der wusste es ja anscheinend auch nicht. Du hattest ja die Pille abgesetzt, ne? Und dann, okay, ab jetzt gucken wir mal, ne? Wenn du es jetzt mit deinem heutigen Wissen, hättest du ja ab dem Moment nichts mehr getrunken.
Ja, genau. Ja.
Und dein Mann wäre dann da, ne, mit, wenn der dieses Wissen gehabt hätte, hätte der das dann auch sagen müssen.
Dann wäre der die ganze Zeit hinter mir hergerannt. Wahrscheinlich. So mein Mann immer irgendwo aufgetaucht. So völlig weird. Was machst du hier? Was hast du da im Kaffee?
Was trinkst du da? Das ist eine Spezi. Okay.
Dann schnuppert der so unauffällig an meinen Getränken.
Ja.
Ich kann es mir so gut vorstellen. Ich sehe
das würde ich ihm so zutrauen.
Boah, ich auch. Ja, voll.
Oh, ich muss gerade daran denken, als du, war das dein Geburtstag oder was? Als du schon schwanger warst, aber es noch keinem erzählen wolltest. Und
nein, das war die Einweihung.
Ah, die Einweihung von eurem Haus. Ja, ja, genau, genau. Und es sollte noch keiner wissen, dass du schwanger bist. Und dann hast du diesen grässlichen alkoholfreien Wein und Sekt gekauft. Dann
nein,
musste
Hugo.
Ich einfach oder Hugo oder was auch immer es war. Da musste ich überall so die Etiketts abreißen, damit das keiner sieht.
Oh Gott, jetzt hast du es allen erzählt. Du hast jetzt allen erzählt, dass an dem Tag keiner Alkohol getrunken hat, der Hugo getrunken hat. Ihr habt alle, Leute, ihr habt einfach alle alkoholfrei getrunken.
Ja gut, ist halt so, gibt Schlimmeres.
Bei mir, als ich schwanger geworden bin mit der Großen, fing das auch an mit voll viel Non-Alkoholik und keine Ahnung was. Das war vorher ja auch noch nicht so, ne? Alkoholfreier Wein und so, ja.
Ja, und früher gab es ja auch noch das Bier, was alkoholfrei gelabelt war, wo aber 0,1% Bier drin war.
Mm.
Das ist ja auch, also das ist ja unfassbar, jetzt nach dieser Folge sowas zu hören. Und
voll.
Inzwischen gibt es ja auch 0,0, ne? Aber früher so, ach ja, nee, ich trinke ein alkoholfreies Bier. Ja, es ist einfach nicht alkoholfrei, das musst du dir mal reinziehen. Ey, das ist so krass.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Oh. Oh Gott, also ich bin immer noch fertig von der Folge, ehrlich gesagt.
Ich bin auch fertig.
Das Thema wird mich auch noch weiter beschäftigen, auf jeden Fall.
Ich trinke mir gleich einen Whisky, erstmal auf den Schock.
Ey, wirklich, ich dachte mir auch hier eben währenddessen, so Gott, gleich mache ich mir erstmal einen Wein auf. So vollkommen kontraproduktiv, so nach dieser Folge, aber egal. Ich bin zu 100% sicher, dass ich nicht schwanger bin, dementsprechend.
Also in diesem wunderschönen Göttinnenkörper wird auf jeden Fall nichts mehr ranreifen. Ich bin durch mit dem Thema.
Ah, sehr gut. Aber ja, hast du denn vielleicht noch etwas Feines, Leichtes für uns zum Schluss, dass wir nicht so betrübt aus der Folge rausgehen?
Habe ich tatsächlich, aber das wird dir nicht gefallen.
Das wird mir nicht gefallen.
Ja,
also es geht natürlich um unsere Rubrik, ich sehe was, was du nicht siehst. Das, was natürlich jetzt alle unsere Hörer, die uns schon jetzt seit 5 Wochen oder wie lange sind wir jetzt on air? 6 Wochen, 7 Wochen hören, die kennen die Rubrik. Ich sehe was, was du nicht siehst, wo Sarah zum Schluss der Folge immer etwas Lockeres, Leichtes erzählt. Wir haben ja häufig sehr schwierige Themen, damit wir noch ein bisschen entspannter aus der Folge rausgehen. Also ja, was hast du heute dabei?
Also es wird dir nicht gefallen, weil es geht tatsächlich um Gartenarbeit. Es tut mir leid, ich weiß, du hasst es. Aber es war einfach diese Woche so witzig.
Okay.
Weil ich und da habe ich gedacht, okay, wenn wir aufnehmen, muss ich das erzählen, weil ich einfach selber es nicht geschnallt habe. Die Mutter war so geil, die erzählte mir, ich wusste nicht, dass sie den Podcast hört. Und dann erzählte sie mir etwas über ihre Versuche der Gartenarbeit. Und ich wusste ja nicht, dass sie den Podcast gehört hat.
Okay.
Und von den Versuchen, und dass das ja schwierig ist mit Kindern. Und ich dachte immer, wieso denn? Dann habe ich gesagt, nehmen Sie die doch mit. Das ist doch super, integrieren Sie die. Und die versuchte mir immer irgendwie was zurückzufügen. Ja, das wäre wohl nicht so witzig, Frau Kutsche. Ich so, hä? Warum denn nicht?
Ist doch super, da sind die Kinder in der frischen Luft.
Ja, dann habe ich gesagt, das ist doch, dann habe ich ihr aktiv Tipps gegeben und irgendwann sagte sie, es geht nicht um die Tipps, ich möchte die Kinder bei der Gartenarbeit nicht dabei haben. Ich so, okay. Ich glaube auch nicht, dass sie das in Ordnung finden, wenn ich die Kinder dabei haben würde. Aber ich habe doch gerade mit ihnen darüber besprochen, ich habe es nicht geschnallt, Mimi, ich habe es einfach nicht geschnallt. Irgendwann.
Und dann hat sie sich irgendwann angeschrien, es geht um Sex.
Dann habe ich es erst geschnallt und das war mir so, oh mein Gott, sagen Sie das doch gleich.
Ja, hör mal, da hätte ich jetzt aber mehr von dir erwartet.
Ja, also. Sorry, ich war völlig, also wenn ich das sage, ich habe gedacht, ich bin die einzigste beschränkte Person, die das so benutzt, aber dass das jetzt andere dann auch übernehmen, weil die Kinder waren natürlich in der Nähe. Das ist ja genau der Punkt, warum ich das dann auch benutze. Ja, ich war völlig auf dem falschen
Voll
Dampfer.
Schlau von der Mutter, hallo?
Voll schlau. Ich musste auch später sagen, dass ich das voll schlau fand. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt bringt mir das auch nichts mehr. Sie haben ja nichts geschnallt. Da kann es ja schlau sein. Was sagen Sie immer? Gut gemeint ist nicht gut gemacht, ne, Frau Kutsch? Und dann habe ich gedacht, das tut mir so leid.
Toll, ey. Da hat die gedacht, die bringt jetzt hier richtigen Klopper und kann mit dir darüber reden.
Ja, also es tut mir leid. Ich werde jetzt zukünftig jegliche Form. Weißt du, was mir jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich passieren wird? Da redet jemand mit mir wirklich über Gartenarbeit und ich sage
ja,
Gartenarbeit.
Ich sag's ja. Ja, ich sag's ja. Ich sag's ja. Vor allem, ich meine, ihr habt ja wirklich einen großen Garten. Da kann es ja schon mal passieren, dass du vielleicht auch mal ernsthaft mit jemandem über den Garten reden willst. Oh, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht abwegig. Ich meine, ihr habt ein Hochbeet und eine Hecke und also, weißt du, du kannst ja nie wieder in ein Gartencenter fahren. Stell dir mal vor, du fragst dann deinen Mitarbeiter so ernsthafte Sachen. Das kannst du überhaupt nicht ernst nehmen.
Nee, ich kann das Thema ist durch. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei.
Ja,
ich
hab's
einfach selber kaputt
versaut gemacht.
Ja, ich hab's einfach kaputt gemacht. Es ist einfach vorbei. Es war herrlich. Ich hoffe, ihr konntet zum Schluss noch ein bisschen was gelöster sein, was lachen. Ja, solltet ihr noch Fragen zu dem Thema haben, dann schreibt uns doch bitte.
Genau, ja, das könnt ihr sowieso immer machen. Schreibt uns eine DM, slidet in unsere DMs bei Instagram. Und genau, wir versuchen es dann, oder ich nicht, sondern Sarah versucht es dann mit bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich bin da jetzt ja nicht die Expertin. Aber ja, wie gesagt, wir verlinken euch auch nochmal alle möglichen Videos, Infobroschüren, Bücher und so weiter.
Ja, ja.
In die Folgenbeschreibung, weil da gibt es echt coole Sachen und echt auch gute Dokus und Beiträge und Reportagen drüber. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das Thema bei euch jetzt ein bisschen verständlicher geworden ist und auch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist. Und bei mir ist es das auf jeden Fall. Ich fand es eine super spannende Folge. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir das Thema gemacht haben.
Halleluja, und, da bin ich ja froh.
Ja, nee, wirklich. Also ich bin da echt, also wie gesagt, das Thema wird mich auf jeden Fall auch noch beschäftigen. Ja,
propagiere das bei all deinen Freundinnen. Beschmeiß
sie mit meine Freundinnen sind da bisher sehr, sehr vorbildlich. Also ich habe ja gerade eine hochschwangere Freundin, die ist sehr, sehr vorbildlich. Ich glaube, bei ihr ist das kein Thema. Und meine andere Freundin, die ein kleines Kind hat, die ist da auch sehr, sehr versiert in diesem Thema. Also ich glaube, da gab es keine Probleme. Aber ich werde es propagieren.
Mach das.
Und dann sehe ich auch, wer von meinen Freunden den Podcast hört und wer nicht.
Sehr gut. Das ist dann so das Wichtigste. Aha, gesoffen. Hast du nicht meinen Podcast gehört? Wo sollen wir anfangen?
Ja, hast du gesoffen? Aha, hast du nicht die Folge 7 gehört?
Genau.
Alles klar, Leute. Ich hoffe, wie gesagt, das Thema ist bei euch ein bisschen angekommen. Und informiert euch, wenn ihr wollt. Wir verlinken euch alles Mögliche. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei einem neuen spannenden Thema hier bei uns bei Hinter jeder Tür. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, bye bye.
Bye bye. Feiert noch schön, wenn ihr im Rheinland wohnt.
Genau. Schön heute noch mal reinhauen. Ich hoffe, ihr hört das hier schön irgendwie im Vormittag zum Auskatern, denn heute geht's noch mal los, Freunde. Hier schön auf die Piste. Ab morgen ist Aschermittwoch, da ist vorbei der Mai.
Da ist alles vorbei.
Tschüssi.
Tschüss.